Grüezi miteinander. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer weiteren Ausgabe von Weltwoche Daily Spezial. Mein Name ist Roman Zeller und bei den Schlagzeilen der Weltwirtschaft immer dabei unser Investor Leonard, von uns genannt Leni Fischer. Lieber Leni, ganz herzlichen Dank, dass du Zeit hast. Ich glaube, wir müssen sofort einsteigen in diese Gigabörsengänge von den KI-Firmen und SpaceX, OpenAI, Anthropic. Worum geht's da und was ist da brisant?
Naja, es ist ein bisschen und täglich grüßt das Murmeltier. Man kann seit Monaten bei den Schlagzeilen der Weltwirtschaft, der KI und Elon Musk nicht mehr entkommen. Jetzt ist es raus, amtlich. SpaceX hat sozusagen den Börsengang hingelegt, den Plan. Die Bewertung liegt bei knapp unter 1,8 Billionen, ein Tick weniger als erwartet, ist aber auch ein bisschen Steuerung. Die großen Roadshows beginnen und da nur schon gleich am Anfang, ich habe früher selber mal eine Investmentbank-Unit in London geführt, kann mich noch an die alten IPOs erinnern, aber dass der Chef der größten Bank des Westens, JP Morgan, Jamie Dimon, eine Börsen- und Kapitalmarkt- und Bankenlegende, persönlich den Investor-Call für SpaceX AI macht, für Tausende von wohlhabenden Privatkunden seiner Bank, das ist auch einmalig und zeigt dir, was hier für ein Marketingaufwand getrieben wird. Sie gehen mit 76 Milliarden, die sie aufnehmen wollen. 85 hat gerade eben Alphabet, also Google, aufgenommen. Alles für KI-Investitionen. Man steht als Beobachter nur noch fasziniert davor. Für unsere Zuhörer ein wichtiger Nebeneffekt. Bis vor kurzem galt für die ETFs, in die ja heute ein Hauptteil des Geldes angelegt ist. Also weltweit schätzt man ungefähr 120 Milliarden Billionen Dollar Gesamtbörsenkapitalisierung. Das ist ungefähr dasselbe wie das Weltbruttosozialprodukt. Davon sind ungefähr 35 Billionen plus, also fast ein Drittel heute, in passiven ETF-Fonds angelegt. Und die hatten eigentlich Regeln, dass sie in einem neuen IPO erst nach einem Jahr frühestens, sie müssen 4 Quartale Gewinne zeigen. Das zeigt aber keiner von denen. Also wurden die Regeln geändert. Das heißt, jetzt ist gesichert, dass alle ETFs diese Aktien kaufen müssen. In welchem Umfang hängt von den Spezialausgestaltungen zusammen. Das Ganze ist inzwischen schon, also es erinnert manchmal an diese auch etwas undurchsichtigen Sachen. Die Banken sind hier nicht mehr die Interessenfahrer und auch nicht die ETF-Anbieter und auch nicht die Journalisten, niemand. Dazu wird zu viel Geld verdient an diesen Börsengängen. Hier reden wir über gigantische Mengen, gigantische Summen, die alles, was wir in Europa kennen, bei weitem überschreiten. Mhm. Anthropic hat sich angemeldet mit 1 Billion. OpenAI wartet noch, schwitzt so ein bisschen vor der Tür, weil sie irgendwo zwischen SpaceXI mit, das neue Motto dieses Börsengangs ist ja The World is Not Enough, der alte James Bond Film von, glaube ich, vom Jahr 2000. Elon Musk kommt ja mit dem Mars und allem. Und Anthropic ist so für die Geschäftskunden mit der absolute Marktführer jetzt. Google hat den Retail-Markt zurückerobert, darum die hohen Bewertungen von Alphabet, darum auch ihr 85 Milliarden neues Kapital. OpenAI steckt inzwischen zwischen Baum und Borke, werden wir mal sehen, wann sie kommen und zu welcher Bewertung. Ich enthalte mich einer persönlichen Meinung darüber, ob man das kaufen soll oder nicht.
Ich wollte dich natürlich gerade fragen.
Ja, ich kaufe es nicht. Wenn du das also hören willst, ich kaufe es nicht auf diesen Bewertungen. Und zwar aus einem einfachen, simplen und banalen Grund.
Ja.
Noch niemals in der Geschichte hat der Staat, durch wen auch immer repräsentiert, aber erst recht in einer Republik, einzelnen Unternehmen eine Marktmacht erlaubt, langfristig wie die Top 5 Unternehmen sie jetzt haben und erst dann bekommen, wenn alle ihre Pläne sich realisieren. Sie repräsentieren heute der KI-Markt ungefähr 40% der gesamten Börsenkapitalisierung des S&P. Wir haben ja eine Konzentration von Vermögen, aber auch von Macht. Diese großen Unternehmen zusammen beschäftigen nicht so viel Arbeitnehmer wie Volkswagen. OpenAI hat 20.000 Arbeitnehmer. Irgendwann wird der Staat Regeln setzen, Monopole zerschlagen. Ich will nicht ausschließen, dass diese Kurse sich nochmal verdoppeln können, was weiß ich. Aber kaufen werde ich es auf jeden Fall nicht. Aber muss jeder für sich selber entscheiden. Weil das ist mehr eine Glaubensfrage inzwischen, als es eine Analysefrage ist. Denn keines dieser Unternehmen, also SpaceX AI macht keinen Gewinn, Anthropic macht keinen Gewinn, also was auch immer sie wert sind, liegt im Auge des Betrachters.
Also aus deiner Sicht eher überbewertet?
Ich kann die gesamte Bewertung des Aktienmarktes in den USA nicht mal nachvollziehen und noch weniger kann ich die Bewertung von den 10 größten Unternehmen nachvollziehen, weil diese Bewertung eine monopolhafte Struktur aussetzt. Der gesamte Börsenkapital der Welt sind 120 Billionen. Mhm. Die größten Unternehmen in Amerika kommen allein auf 30 bis 40 Billionen. Das heißt, 10 Unternehmen repräsentieren mehr oder weniger ein Drittel der, Drittel bis Viertel der Gesamtbörsenkapitalisierung der Weltwirtschaft. Das geht nur, wenn sie Monopole aufbauen, so dass Tausende von Unternehmen und Konsumenten ihnen diese Monopolgewinne erlauben. Das halte ich langfristig für unwahrscheinlich. Das ist mein Hauptargument, immer die Beurteilung der Geschäftsmodelle. Das ist mir zu viel Macht, Konzentration. Das wird in offenen Gesellschaften, in liberalen Gesellschaften, in demokratischen Gesellschaften normalerweise langfristig nicht akzeptiert, werden zerschlagen oder irgendwie anders gelöst.
Meine Damen und Herren, bitte verzeihen Sie diesen überfallartigen Unterbruch. Ich werde dem Moderator selbstverständlich das Mikrofon gleich wieder zurückgeben. Doch vorher habe ich eine ganz wichtige Durchsage. Abonnieren Sie die Weltwoche. Gegensteuer, die andere Sicht, seit über 90 Jahren. Heute so dringend, so notwendig, so aktuell wie nie. Jedes Abo, eine Liebeserklärung an die Meinungsvielfalt. Alle Informationen finden Sie unter diesem Video. Vielen herzlichen Dank.
Und ja, was bedeutet das für die Weltwirtschaft, wenn so wenige Firmen so viel wert sind wie so viele andere Firmen zusammen? Gibt es da ein Ungleichgewicht, das vielleicht sogar auch gefährlich werden könnte? Wie siehst du da die Auswirkungen für die Welt?
Ich habe einen tollen Artikel gelesen, der endete mit der Frage, alle reden darüber, ob diese Börsenhosse ähnlich ist wie 2000, die Dotcom-Blase oder 1929 mit, da war Radio übrigens das große Ding, Radiomonopole war damals, hat heute noch jemand Interesse an Radioaktien. Naja, auf jeden Fall war das damals die große Story. Und 1873 die berühmten Railroad-Barone, also Eisenbahn-Barone. Und dann schrieb dieser schöne Kommentar am Ende, vielleicht ist es 1789, nämlich die Französische Revolution, weil wir beobachten etwas und der Economist hat dieses Wochenende eine neue Superschlagzeile, Gen Z Sozialismus, also der Sozialismus der Jugend. Und die Zahlen sind erschütternd. Die absolute Mehrheit der jungen Amerikaner lehnt KI absolut ab. Die absolute Mehrheit der jungen Amerikaner findet die Idee des Sozialismus besser als die Idee des Kapitalismus. Die absolute Mehrheit der jungen Amerikaner glaubt nicht mehr, dass die Marktwirtschaft ein fairer Ort meritokratischen Wohlstandswachstums ist, sondern ein The Winner Takes It All. Und die Zahlen, die ich dir nenne, 10 Unternehmen kontrollieren so viel Börsenwert, bei denen arbeiten kaum Menschen. Wenn du da arbeitest, super für dich. Wenn du da nicht arbeitest, Schatz. Und das ist ein Riesenthema. Ich möchte es mal mit einer konkreten Studie noch verdeutlichen. Seit 3 Jahren oder 4 Jahren ist der Arbeitsmarkt für Hochschulabsolventen eingebrochen. Im angelsächsischen Bereich noch mehr, weil wir hinken ja immer hinterher. Es brauchen ja immer länger, bis bei uns passiert. Ganz brutal Amerika, England. Und da wirklich so spürbar, dass Leute, also die ich selber kenne, mit abgeschlossenem Studium wieder bei ihren Eltern leben, sehr gut im Studium, gut abgeschlossen und jetzt erstmal als Kellner übergangsweise arbeiten. Also wirklich schon schlimm, was da passiert. Und jetzt kommt diese Studie zu dem Ergebnis, es ist nicht KI. Den KI-Einbruch am Arbeitsmarkt für junge Absolventen, der kommt erst noch. Deren Studie weist nach, soweit man das kann, wissenschaftlich halbwegs begründbar, dass es Homeoffice war. Die Tatsache, dass keiner mehr ins Büro gehen wollte, hat dazu geführt, dass Firmen den Aufwand, junge Leute, die ja ausgebildet werden müssen, die Mentoring brauchen, die müssen ja jemandem zuschauen bei der Arbeit, um zu lernen, das war zu aufwendig, also haben sie erst gar keine mehr eingestellt. Also der Egoismus meiner Generation, lieber von zu Hause aus zu arbeiten, führt als erstes mal dazu, dass die Gen Z nicht mal mehr einen Arbeitsplatz in den letzten 3 Jahren kriegt. Und jetzt kommt erst eigentlich der KI-Einbruch, der wird erst noch kommen, so die Prognosen. Kein Wunder, dass da die junge Generation ein bisschen kritischer auf alle schaut. Ich möchte fast, also der Economist greift sie sehr massiv an, weil die dass sie nicht mehr an den Kapitalismus und Liberalismus glauben. Ich bin ja kein Gegner des Economist, aber sagen wir mal so, Kapitalismus für mich als liberaler Kapitalismus war immer ein System, das auf Freiheit und Wettbewerb basierte und das eines ablehnt, seit es liberale Wirtschaftstheorien gibt, jede Form der Monopolbildung. Und das, was Elon Musk versucht, das, was gerade mit Nvidia und all diesen Konzernen in Amerika passiert, ist der Versuch, was globaler Monopolstrukturen. Denn anders als durch Monopole, und man kannst du diese Aktienbewertung nicht begründen, sonst sind sie zu hoch. Weil du kannst nicht langfristig solche exorbitanten Gewinne erzielen, wenn du nicht monopolartige Preisstrukturen hast, wo niemand, also es ist zu schwer, dein Wettbewerber zu werden. In der Volkswirtschaft nennt man das dann eine Economic Rent, erzielst du. Also ja, so eine Art, du verrentest deine eigenen Gewinne mit absoluter Sicherheit. Ich kann zumindest nachvollziehen, was da in der Generation gerade stattfindet. Ob ich alles richtig finde, ist eine andere Frage. Aber es wird ein großes Thema. Wir haben sozialen Sprengstoff, der auf uns zukommt, wenn ein Drittel der jungen Generation nur noch glauben, dass der Kapitalismus das richtige Modell ist. In Amerika der jungen Generation, wir reden von Amerika, dem Mutterland des Kapitalismus. Und 2/3 in irgendeiner Form den Sozialismus besser finden und glauben, dass das moderne Wirtschaftssystem ein Nullsummenspiel sei, bei dem, wenn man selber was gewinnt, muss jemand anders verlieren. Und das war nicht das System bis jetzt.
Mhm. Gut, aber da muss man natürlich einwenden, dass das jetzt nicht gerade erstaunlich ist, dass jüngere Menschen in der Regel linkere Ansichten oder linkere Ideologien vertreten als ältere Generation, würde ich jetzt mal meinen.
Das ist völlig richtig. Auch der Artikel, also dieser Leitartikel beschäftigt sich damit, argumentiert, aber das war so eine Art idealistischer Sozialismus, der immer noch, ich sag mal, die alte Linke war ja eigentlich auch materialistisch. Also sozusagen, es gibt Zugewinne zu verteilen. Und es ging darum, wie viel von diesen Zugewinnen gegen an den. Diese neue Einstellung ist in gewisser Hinsicht fatalistischer. Und das ist die größere Gefahr. Nicht, ob du links oder rechts bist, sondern es ist ein gewisser Fatalismus. Es wird nichts mehr zu verteilen geben. Und die Verteilung, die nicht mal mehr zu verteilen ist, wird auch noch ungerechter verteilt. Ja. Weshalb heute sich die jungen Menschen mehr Gedanken um Inflation, dass man sich keine Wohnung mehr leisten kann und so weiter machen. Wir wollen es nicht überbetonen. Ich möchte nur darauf hinweisen, dass diese Dinge zusammengehören. Diese SpaceX-Euphorie, die Anthropic-Euphorie mit Bewertungen, die nur dann zu rechtfertigen sind, wenn du derartig exorbitante Gewinne aus faktischen Monopolstrukturen erwartest, kollidiert mit einer zunehmend kritischer werdenden Gesellschaft, nicht nur die jungen Menschen, das geht diesmal durch alle Generationen, die Ablehnung der KI, und kollidiert auch mit der Staatsräson, also dem Interesse, dass die Macht schlussendlich beim Staat liegen muss und damit er auch solche Monopole aus Eigeninteresse nicht halten kann. Das ist meine eigentliche Begründung, warum ich die nicht kaufen würde, weil ich sage, langfristig wird niemand diese Monopolgewinne erlauben. Das ist eigentlich mein plumpes, dummes, ich möchte fast sagen altmodisches Argument, aber historisch hat sich das eigentlich bewährt.
Ja, kann man sagen, Sozialismus ist en vogue, ist auf dem Vormarsch oder ist das zu überspitzt?
Sagen wir mal so, die Mitte ist auf dem Rückzug. Die altmodische liberale Mitte ist auf dem Rückzug und das hat sie sich zum Großteil auch mit selber zuzuschreiben. Wenn man zu lange an alten Rezepten festhält, wenn man Dinge ignoriert, die ungleiche Entwicklung der Lohn- und Inflationsfragen, die Unsicherheiten der neuen Technik. Also du weißt, ich habe letzte Woche gefordert, wir brauchen eine Disruption in der Politik. Und das sage ich als Anhänger der, sagen wir mal, eigentlich klassischen liberalen Idee. Wir können nicht weiter mit einem politischen Ansatz, der alles, das Steuerrecht, die Sozialsysteme auf dem 20. Jahrhundert und der Industriegesellschaft aufbaut, in diese jetzt auch noch KI-beschleunigte Superdigitalisierung hineinlaufen und glauben, dass das gut ausgeht. Wir um uns herum disruptiert alles, nur der Staat, der bleibt so, wie er vorher war. Ich glaube, die Menschen spüren das. Sie spüren, dass die Politiker an sich schon nicht bereit zu sein scheinen, eine Antwort darauf zu finden. Also wenn du deutsche Politik hörst, hast du nicht das Gefühl, dass irgendeine der sogenannten Mitteparteien irgendeine sinnvolle Antwort hat. Also antworten die Bürger damit und gerade auch die Jungen, indem sie sagen, dann wähle ich eben links- oder rechtspopulistisch. Mhm. Wir wollen mal sehen, die Veränderung kriegen wir schon erzwungen. So interpretiere ich das. Also auch gar nicht negativ übrigens für die Demokratie. Ich bin da viel optimistischer, dass ich bin Anhänger der Republik und glaube, dass die Mehrheit der Menschen manchmal ein besseres Gespür hat, ohne genau zu wissen, aus welchem Grund, als es die Eliten haben, die viel zu sehr die Neigung haben, in unserer eigenen Suppe vor sich hin zu kochen und sich gegenseitig zu bestärken in der sowieso schon bestehenden Meinung.
Gut, ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sogar sagen, während alles disruptiert, alles zerfällt, alles unter Druck gerät durch KI und Co., wird der Staat immer fitter. Ich meine, da ist ja überhaupt nichts spürbar. Da ist überhaupt kein Effizienzgewinn oder keine Produktivitätssteigerung, oder?
Ja, aber du weißt doch, das beste Beispiel für gigantische Produktivitätssteigerung und ihre Verschwendung durch eine bürokratisch, damals mehr religiöse Elite, aber ich, für mich ist das eine bürokratische gewesen, ist doch das alte Ägyptische Reich. Mhm. Der Nil hat durch seine natürliche Überschwemmung die höchste Agrarproduktivität sozusagen der damaligen Welt im alten Ägypten geschaffen. Daraufhin ist eine Priesterkaste entstanden, die Idee hatte, na gut, wir könnten heute sagen, ist schön, dass es sie gibt, aber die reine Sinnhaftigkeit, eine Pyramide zu bauen für die Allgemeinheit, ist ja auch mal dahingestellt. Auf jeden Fall ist eine gigantische Priesterkaste entstanden, die sozusagen diesen Produktivitätsfortschritt wieder aufgegessen hat. Und die Bürokratiekaste ist eigentlich nichts anderes als die Priesterkaste des alten Ägyptischen Reichs in die Moderne übersetzt, wo man eine kleine Zahl dazu, du weißt, ich liebe diese Zahlen. Wir haben jetzt 30 Jahre Digitalisierung hinter uns. Weißt du, worauf wir bis heute warten? Auf die Produktivitätsfortschritte. Ja. In den 70ern und 80ern meiner Jugend, also den wilden 70ern und 80ern, Rock'n'Roll, Studio 54, ganz üble Zeiten, sehr viel Freiheit übrigens. In diesen Zeiten lag das Produktivitätswachstum um über 1% als dem der letzten 20 Jahre in Amerika und fast über 2% als dem in Europa der letzten 20 Jahre. Ich frage mich, wenn diese ganze Digitalisierung wirklich so viel Produktivitätswachstum gebracht hat, wo ist das? Ja. Wer hat das? Und das, Roman, ist auch die politische und ökonomische Frage, die unbeantwortet ist.
Ja. Darf ich aber noch kurz fragen, jetzt haben wir über diese sozialistische oder dem Sozialismus zugeneigte Jugend gesprochen, die da KI ablehnt, die da dagegen ist. Gibt es auch Gründe, die dich optimistisch stimmen, wenn du an diese jüngere Generation denkst? Also quasi eine Ehrenrettung der Generation Z? Oder gibt es da
keine? Aber ich habe sie ja gar nicht kritisiert. Ich habe ja verstanden, dass sie so denken. Ich finde ehrlich gesagt, dass sie noch gar nicht radikal genug sind. Ich wäre wahrscheinlich in ihrem Alter viel radikaler. Jetzt mal ganz im Ernst, du kommst Amerika von der Uni, hast $200,000 Schulden, weil du deine Uni-Studiengebühren bezahlen musstest. Und darfst jetzt sehen, dass du dich am Arbeitsmarkt eben so ein bisschen abplagst, dann musst du ständig Praktika machen als Student, was zu unserer Zeit kein Maß. Wir wussten ja nicht mal Praktika, Semesterferien waren noch nicht dazu da, um sie als Praktikant irgendwo zu verjubeln. Es gibt, glaube ich, zwei Generation Z. Es gibt die, von denen immer gesagt wird, die haben keine Arbeitsethik mehr. Und es gibt einen anderen Teil dieser Generation, der viel härter arbeitet als zu meiner Generation. Darum, diese eine Generation gibt's nicht. Aber in einem verstehe ich diese Generation sehr gut. Sie hat das Recht, Antworten zu verlangen auf ökonomische Fragen, die wir genauso stellen. Wo bleibt das Produktivitätswachstum? Wie ist es verteilt? Warum gibt es diese neuen Monopole? Machen diese Börsengewinne Sinn? Warum habe ich als junger Mensch nicht mehr dieselben Chancen, die vor 30, 40 Jahren meine Eltern haben? Das sind reelle Fragen, auf die man Antworten finden muss. Mhm. Und dass die Jugend sich etwas einfach macht, vielleicht mit der Antwort zu sagen, ich werde jetzt Links- oder Rechtspopulist, das kann ja sein. Aber ich glaube, wie soll sie denn sonst reagieren? Denn die sogenannten Parteien der demokratischen Mitte, wie wir sie in Deutschland sich selber nennen, sind ja kaum unterscheidbar voneinander. So nach dem Motto, weißt du, was ist der Unterschied zwischen der CDU und den Grünen? Das ist der Unterschied zwischen dem Zoo und dem Tiergarten. So egal, wen du wählst, kriegst eh dieselbe Politik.
Jetzt haben wir über die KI-Firmen gesprochen, über die Generation Z haben wir gesprochen. Was ist dein drittes Thema, die dritte Schlagzeile der Woche?
Gold. Warum? Du weißt, das ist ein alter Klassiker von mir. Enden wir mit Gold. Alles strebt doch danach. Also, zum ersten Mal seit 1990 ist der Anteil von Gold an den Weltreserven der Zentralbanken wieder größer als der Anteil amerikanischer Staatsanleihen. Man nennt das die Umkehrung des berühmten Ende der Geschichte-Syndroms. Du erinnerst dich, das berühmte Buch, das Ende der Geschichte mit dem Fall der Mauer, der Berliner Mauer und sozusagen überhaupt ja der Mauer, die Europa durchzog, kam der große Sieg des westlichen Liberalismus und man dachte, das ist es. Und Gold hat seinen Schein verloren. Der Anteil von Gold fiel von knapp 40% an diesen Währungsreserven auf 20%. Goldpreis ist auch lange gefallen. Seit 2022, übrigens interessantes Datum, nicht? Wir erinnern uns, 2022, Ukraine, die großen Sanktionen des Westens. Seit 2022 ist der Anteil, den die Zentralbanken in Gold jedes Jahr investieren, eine Verdopplung bis Verdreifachung gegenüber den Jahren zuvor. Dadurch hat Gold wieder einen Marktanteil gewonnen, während der Marktanteil des Westens, also US-Dollar, US-Staatsanleihen und Euro, sinkt. Der Euro stagniert oder fällt leicht. US-Dollar bleibt konstant, aber US-Treasuries, was auch US-Dollar ist, fällt. Und der Anteil von Gold steigt und der Anteil von nicht-westlichen Währungen steigt. Das ist eine langsame Entwicklung, eine schleichende Entwicklung, aber man sollte sie sich genau anschauen, weil wenn sie so weitergeht, wird sie profunde Auswirkungen auf Amerika und die Fähigkeit der Amerikaner haben, ihre gigantischen Defizite, unsere Staatsdefizite, so günstig zu refinanzieren, wie sie es historisch konnten. Und sie ist ein Symbol des schleichenden Bedeutungsverlustes der westlichen Welt, einer sich dramatisch verändernden Welt, nicht nur durch KI, sondern auch durch eine Verschiebung im Weltbruttosozialprodukt. Für Anleger, die so langweilig sind wie ich, wir hatten ja im Januar gesagt, man sollte einen Teil seiner Gewinne in den Goldminenaktien realisieren. Goldminenaktien sind jetzt zum Teil bis zu 30% unter dem Höchstkurs vom Januar, der auch wirklich extrem hoch war. Mhm. Sie haben Kursgewinnverhältnisse von 10. Das vergleicht sich übrigens mit dem S&P 500, also im amerikanischen Aktienindex von dem Durchschnitt 25 plus. Sie sind objektiv sehr günstig. Der Goldpreis hat sich stabilisiert nach diesem Exzess auf 5.500, bei uns 4.500. Ich finde, könnte man sich mal wieder anschauen für langweilige Cashflow. Also sagen wir mal so, ich sitze hier als Langweiler vom Dienst, ja, LVD hätten wir es beim Militär gesagt, als Langweiler vom Dienst, der also vorschlägt, kauf dir so ein paar Minenaktien unter anderem auch Goldminen. Da hast du tollen Cashflow, niedrige Bewertung. Während Elon Musk sagt, kauf dir mein Unternehmen. Das macht zwar keine Gewinne, aber ich werde den Mars besiedeln. Das eine ist visionär, das andere ist ein bisschen kleinkariert, langweilig. Als solcher oute ich mich hiermit empfehle das und nicht SpaceX, OpenAI, wie lange das Ding auch immer noch im Namen wird.
Leni, ganz herzlichen Dank für die Ausführungen.
Hörst du mich noch?
Bis zum nächsten Mal bei Schlagzeilen der Weltwirtschaft und ein schönes
Hallo?
Wochenende.
Ja, danke sehr. Tschüss. Ciao.